Liebe Geschwister, der Glaube kommt aus der Verkündigung der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und darum wollen wir das Wort Gottes heute auch aufschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 13 und die Verse 7 bis 8 lesen, die die Grundlage der heutigen Verkündigung sein sollen. Markus, Kapitel 13, die Verse 7 und 8. Ich lese vor. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben, es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Zwei Verse für heute. Ich möchte auch noch mal bitten, Jesus Christus, und zu ihm beten, und wir werden kurz stillen. Um dein Reden will ich bitten, Jesus Christus, durch deinen guten Heiligen Geist. Von deinem Wort her wollen wir hören, von deinem Wort wollen wir verstehen, von deinem Wort wollen wir auch prüfen, was wir glauben. Und so wollen wir uns auf dich ausrichten, Herr, was du zu sagen hast. Und Jesus Christus, dass die gehörten Worte und die menschlichen Worte zu Gottes Wort werden und als das vernommen werden können, bedarf es deines Wunders, deines Wirkens, deines Reden durch deinen guten Heiligen Geist, das in uns und zu uns und in unsere Herzen hineinzusprechen vermag. Und ich will dich um Gnade bitten, dass du das heute tust. Herr, heute an diesem Ort und darüber diesen Ort hinaus, Herr, dass du in deiner Gnade uns zuwendest und uns dein Wort öffnest und wir dadurch gestärkt werden. Auch in dieser Zeit brauchen wir besonders deine Ausrichtung, und damit wir Hoffnung haben, Glauben haben, fest sind in dem guten Evangelium. Jesus, ich will dich darum anflehen, in deinem herrlichen, wunderbaren Namen. Amen. Wir beschäftigen uns seit einigen Sonntagen mit Kapitel 13 im Markus-Evangelium. Das ist die Endzeitlehre. Die Endzeitlehre Jesu. Am letzten Sonntag habe ich euch dazu schon ermutigt, die Gemeinde dazu ermutigt, das, was wir glauben, das, was wir an Endzeitszenarien kennen, das, was wir glauben, dass es am Ende der Zeit alles passieren soll und passieren wird, was wir gelernt haben und vielleicht sogar von was wir überzeugt sind, dass wir das im Licht dessen, was Jesus sagt, prüfen. Uns da demütigen und die Frage stellen, ist das, was ich glaube, ist das, was Jesus auch gelehrt hat, ist das schriftgemäß, ist das biblisch, was wir über die letzten Dinge glauben. Und so haben wir schon letzten Sonntag angefangen, das zu hinterfragen, unsere Positionen im Lichte der Lehre Jesu zu prüfen. Es gibt kein anderes Thema der Schrift, das so intensiv und so extrem unterschiedlich ausgelegt wird, wie eben die Prophetie und vor allem die Prophetie der letzten Dinge, die Prophetie der Endzeit. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch empfohlen bekommen, das ich mir dann auch geholt habe. Und als es kam, ich ausgepackt habe und angeschaut habe, der Titel hieß Der Endzeitwahn. Und dann dachte ich, das ist eine gute Umschreibung von all dem, was alles an Meinungen, Positionen und Standpunkten über die Endzeit herrschen. Und in diesem Buch geht es darum, das Hinterfragen von all diesen Positionen, das Hinterfragen von all den Szenarien, was so am Ende der Zeit alles noch passieren soll, welche apokalyptischen Ereignisse über die Welt sich ergießen werden, vor allem in der so berühmten und berüchtigten 70. Jahrwoche, die anscheinend 7 Jahre intensiv sein wird, wo dann verschiedene und katastrophale und schlimme Dinge über diese Welt sich ergießen werden. Im Zentrum steht der eine, der Bösewicht, der eine, der Antichrist. Es ist der Höhepunkt dieser Trübsalzeit, er ist der Höhe dieser apokalyptischen Ereignisse. Und interessanterweise und schockierenderweise spielt er in all dem die Hauptrolle. So, er steht im Fokus, um ihn geht's, um den sogenannten Antichristen, um diesen Bösewicht. Wir haben den letzten Sonntag schon die Gelegenheit gehabt, einige dieser Standpunkte zu hinterfragen und vor allem diesen einen Standpunkt schon mal zu hinterfragen, ist das biblisch? Lehrte Jesus, dass es den einen Antichrist gibt, der vor allem am Ende der Zeit, in dieser Trübsalzeit, großen Trübsalzeit, in den 7 Jahren auftreten wird und die große Folgen auslösen wird? Und ich hoffe, dass ihr das Zeugnis der Schrift gesehen und geglaubt habt, dass Jesus das nicht gelehrt hat, dass Jesus nicht von einem gesprochen hat, und nicht von dem einen Antichristen, sondern dass Jesus gesprochen hat von vielen. Und dass dieser eine nicht nur am Ende der Zeit kommen wird, sondern dass es von Anfang an welche gab und bis zum Schluss welche geben wird. Wenn ihr mit mir Kapitel 13 vielleicht nochmal Vers 6 liest, Jesus beginnt seine Lehre so. Er sagt, viele werden unter meinem Namen kommen. Und das heißt im Namen des Messias. Und das bedeutet im Namen des Christus. Und zwar nicht nur im Namen, sondern unter seinem Namen. Das heißt, sie werden sich als Christus ausrufen. Das bestätigt der Parallelbericht Matthäus-Evangelium wie im Lukas-Evangelium. Das heißt, es werden viele Antichristusse kommen, sagt Jesus. Und werden viele verführen. Und damit beginnt Jesus die Endzeitlehre und stellt somit das entscheidende Thema und das Wichtigste gleich am Anfang. Die große Verführung über die Endzeit beginnt mit der Verführung von vielen Antichristen. Aber Jesus sagt nicht nur, dass es viele sein werden und dass er sagt sie auch, dass sie eben von Anfang an da sein werden und bis zum Schluss bleiben werden. Und wenn ihr da mit mir noch einmal Kapitel 13, Vers 22 lest, kurz bevor Jesus dann von den Dingen redet, die die erste Schöpfung auflösen werden und seinem Kommen und der Versammlung der Auserwählten, sagt er, was das letzte Kennzeichen dieser Zeit ist, schaut mal Vers 22, es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen, Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. So, Jesus lehrte was? Am Anfang werden viele Antichristusse sein. Und was lehrt er noch? Am Ende werden auch viele Antichristusse sein. Er lehrt nicht den einen Bösewicht, er lehrt viele. Und das gehört mit zu dem Endzeitwahn von dieser einen 70. Jahrwoche, in der dann der eine Bösewicht, der eine Antichrist erst kommen wird. Er ist noch nicht da. Wir können uns noch alle ausruhen. Die Verführung wird erst noch kommen. Und wir haben gesehen, und ich hoffe, ihr könnt mir da folgen, dass wir mitten schon in diese Verführung sind. Von Anfang an warnte Jesus und bis zum Ende herrscht. Und das Kennzeichen der Gemeinde, das Hauptanliegen und die Hauptgefahr ist die Verführung. Ist die Verführung der Christenheit, ist die Verführung der Kinder Gottes. Und es ist gut, dass wir die Gelegenheit nutzen, um zu schauen, was sagt Jesus der Schrift, was sagt Jesus über die Endzeit. Und wir sollten Jesus mehr glauben. Wie den sogenannten Endzeitpropheten, so berühmt sie auch sein mögen, so viele Bücher sie auch geschrieben haben. Es ist gut, dass wir Jesus glauben. Jesus hat auch was gesagt und das nicht wenig. Und deswegen ist meine Aufforderung heute genauso. Lasst uns von der Schrift, lasst uns in die Bibel hineinschauen und schauen, was hat Jesus gesagt. Wir lieben Jesus, wir glauben Jesus, wir glauben seinen Worten und deswegen ist es gut, wenn wir uns demütigen und das, was wir glauben, Jesus zu Füßen legen und sagen, Jesus, ist das in Übereinstimmung mit dem, was du uns lehrst, was du uns sagst. Ein erster Überblick, überfliegt man die Verse, die ich euch gerade gelesen habe. Ich habe euch letzten Sonntag den ganzen Abschnitt gelesen, überfliegt man erst mal flüchtig die ganze Endzeitlehre Jesu, so wird einem sehr schnell klar, dass die Zukunft, die Jesus den Jüngern oder aus der Perspektive der Jünger, die Zukunft, die Jesus ihnen vor Augen gemalt hat, alles andere als rosig aussah. Wir können mal so sagen, die Weltgeschichte, die Jesus jetzt entfaltet, die Weltgeschichte, die er ihnen vor Augen malt, ist eine sehr pessimistische Weltgeschichte. Es ist eine sehr pessimistische Sicht der Ereignisse dieser Welt. Was Jesus zeichnet, ist nicht gut, zumindest nicht positiv. Es ist kein Grund zum Jubeln und sagen, das wird ja alles schön, es wird ja alles besser, ich freue mich darauf. Im Gegenteil, was Jesus beschreibt, ist, dass eine Katastrophe, eine Plage, ein Ereignis, eine Umwälzung nach der anderen folgt. Also es ist eine sehr pessimistische Sicht der Weltgeschichte. Warum ist das so wichtig? Es gibt nicht wenige verschiedene Positionen der Endzeitlehre. Ich spare euch jetzt mit den einzelnen Begrifflichkeiten oder Betitelungen dieser einzelnen Positionen. Ich selbst, egal. Es gibt verschiedene Positionen und das betrifft nicht nur eine, die in ihrer Endzeitlehre einen positiven Aspekt sehen. Oder andersrum, ihre Endzeitlehre ist die, dass die Welt sich gegen Ende immer zum Besseren entwickeln wird. Und in verschiedenen Lagern gibt es diese Meinung. Und man ist davon überzeugt, dass der Glaube der Christen und ihr Arrangement in dieser Welt die Welt zum Besseren verbessern wird. Also die Christen haben einen Auftrag, und zwar vornehmlich einen sozialen Auftrag. Sie müssen sich engagieren in dieser Welt. Sie müssen sich sozial engagieren an ihrem Arbeitsplatz. Sie müssen sich engagieren in der Wirtschaft, in der Politik. Und je mehr Christen in diese Strukturen dieser Welt hineinkommen, je mehr sie Verantwortung übernehmen und ihren Glauben da einfach leben, nicht verkündigen, leben, werden sie diese Welt zum Besseren verändern. Und es gibt einige Positionen, da gibt es auch da verschiedene, aber einige Positionen, sie glauben wirklich, dass Jesus erst wiederkommt, wenn diese Welt richtig gut geworden ist. Und dann beginnt das glorreiche tausendjährige Reich, das Friedensreich. Aber dieses, dass die Welt immer besser wird, ist dann sozusagen der Höhepunkt und ab dann wird alles in diesem tausendjährigen Reich münden. Einige dieser Positionen, die haben bestimmte Überzeugungen und sie reden davon, dass das Zeugnis oder das Lebenszeugnis der Christen diese Welt transformieren wird. Ich weiß nicht, ob ihr von diesen Begrifflichkeiten schon gehört habt, aber es gibt eine ganze Reihe neuer Gemeindekonzepte, die diese Überzeugung haben, dass wir in dieser Welt keinen Verkündigungsauftrag haben, keinen Zeugnisauftrag haben, sondern wir sollen nach den christlichen Werten leben. Und dadurch wird die Welt transformiert. Es ist die Rede von Transformation. Die Welt wird vom Bösen zum Guten transformiert. Die diese Überzeugung haben, sie benutzen sogar bewusst bestimmte Begriffe, die wir kennen, nicht, um sich davon abzugrenzen, von diesem Verständnis der Auftrag der Gemeinde in dieser Welt, das Zeugnis des Evangeliums zu verkündigen. Sie reden zum Beispiel nicht mehr von Mission oder Missionieren, sie reden von missional. Es klingt sehr ähnlich. Ich möchte euch bitten, das zu merken, dass all diese Begriffe, all diese Überzeugungen werden die Gemeinde überschwemmen. Es wird zunehmen und wird immer mehr davon werden. Dass dieses soziale Engagement und die Welt zu transformieren, das ist ihr Missionsverständnis, aber das nennen sie nicht Mission, sondern missional. Und allein nur durch die Begriffsänderung will man sich bewusst abgrenzen zu dem traditionellen Verständnis der Schrift, was der Auftrag der Gemeinde ist. Man redet nicht mehr davon, die Menschen aus der Welt herauszugewinnen für das Evangelium und von der Finsternis in das Reich, das Licht hineinzuversetzen. Man redet davon, die Welt vom Bösen zum Guten transformieren. Das ist die Rede. Man transformiert die Welt vom Bösen zum Guten. Also es ist also eine sehr positive Endzeitsicht. Man glaubt, dass die Welt immer besser wird, und zwar durch den Einfluss der Christen in dieser Welt. Das ist eine Schau. Und auch diese Schau und diese Position, die, wie gesagt, die sich mehr und mehr auf sehr hoher intellektueller Basis sich ausbreitet in den Gemeinden, gilt es von der Schrift und von dem, was Jesus lehrt, zu prüfen. Denn eigentlich reicht ein oberflächlicher, wiederum noch kein tief exegetischer Einblick in die Schrift, um zu merken, dass was Jesus entfaltet, alles andere als rosig ist. Von was redet er? Er redet von Kriegen. Er beginnt von Verführungen. Dann redet er von Kriegen. Er redet von Kriegsgerüchten. Er redet von nationalen und internationalen politischen Umwälzungen. Er redet von Konflikten, von Erdbeben. Er redet von Hungersnöten, von Bedrängnissen. Das ist alles andere als positiv und transformierend zum Guten. Im Gegenteil. Es wird immer schlimmer. Es gibt dagegen andere, die auch ein anderes Verständnis vom Reich Gottes haben. Sie glauben nicht, dass das Reich Gottes ein geistliches Reich ist. Dass das Friedensreich, das Jesus aufrichtet, nicht von dieser Welt ist. Sie sind fest überzeugt, dass das Reich Christi auf dieser Welt ist. Und sie schauen sich um und sagen, das kann es nicht sein. Sie glauben nicht dem Zeugnis der Schrift, dass Jesus selbst gesagt hat, wer nicht durch Wasser und Geist geboren ist, kann das Reich Gottes weder sehen noch hineingehen. Johannes 4. Das Reich Gottes, um es sehen zu können, braucht es Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Warum? Weil dieses Reich ein geistliches, kein irdisches Reich ist. Um in das Reich hineinzugehen, braucht es Wiedergeburt. Man muss ein geistlicher Mensch sein. Denn Paulus selbst lehrt in Johannes Kapitel 15, denn das Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Schöpfung. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es ist von der neuen Schöpfung. Und darum sagen ganz viele, weil sie aber ein irdisches Königreich von Jesus erwarten, ein irdisches Friedensreich, gucken sich die Welt an. Und was sehen sie? Sie sehen Katastrophen, sie sehen die Plagen, sie sehen all das, sie sehen die pessimistische Sicht. Und wisst ihr, was sie sagen? Das Reich Gottes ist nicht da. Sie glauben, Jesus ist auferstanden. Sie glauben, Jesus ist zum Vater gefahren. Und sie glauben, Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Und was sie glauben, ist, dass Jesus jetzt im Himmel regiert. Aber wo nicht? Nicht auf der Erde. Jetzt regiert er noch im Himmel, aber nicht auf der Erde. Und der Zustand dieser Welt, diese pessimistische Welt, ist ein Beweis für sie, dass das Reich Gottes noch nicht da ist, dass das Friedensreich noch nicht aufgerichtet ist. Weil guckt mal um, guckt dir die Welt an. Es ist alles so schlecht, böse. Jesus regiert im Himmel. Und wer regiert dann auf der Erde? Der Teufel. All das, all die Ereignisse, all die pessimistischen Dinge, die passieren, die Jesus erwähnt, wird wem in die Herrschaft gegeben? Wer hat Macht es? Das ist der Teufel, der Satan. Der Gott dieser Welt macht all diese Dinge. Und so glauben nicht wenige, dass erst, wenn Jesus wiederkommt und den Satan und die Bösen beseitigen wird, dann wird er auf der Erde erst ein Friedensreich aufrichten. Er herrscht jetzt nicht, noch nicht, sagen sie. Er herrscht aber jetzt nicht. Sein Reich ist nicht gegenwärtig, noch nicht, es kommt noch. Aber wer jetzt herrscht, ist der Satan. Noch, bald nicht mehr. Zwar dann für eine lange Zeit nicht, für 1000 Jahre, aber am Ende wird er nochmal kämpfen und noch von Milliarden von Menschen sich werden nochmal gegen den Gesalbten erheben und dann wird es nochmal ein Finale geben. Und auch wieder an dieser Stelle möchte ich sagen, ist das, was die Schrift lehrt, ist das, was Jesus lehrt? Oft liegt die Grundlage für diese Position, für diese zweite Position, darin, dass man die Belege dafür mit dem logischen Verstand schließt oder belegt. Und das ist Folgendes, man sagt, ich sehe es nicht, darum glaube ich es nicht. Ich sehe keinen Frieden, ich sehe nur Katastrophen. Ich sehe nur alles schlimm. Ich sehe nur Verführung, ich sehe Kriege, ich sehe Erdbeben, ich sehe Hungersnöte, ich sehe Plagen, ich sehe Seuchen. Und was sehe ich? Das ist alles schlecht. Das ist nicht unser Gott, das ist nicht unser Herr. Das ist der Teufel. Und man sagt, man schiebt das alles dem Teufel in die Schuhe und sagt, das ist seine Herrschaft, nicht die Herrschaft Christi. Warum? Ich sehe nicht das. Was ich sehe, ist für mich das. Und das ist belegt, Jesus regiert nicht. Und wisst ihr was? Diese Schau ist nicht viel anders wie von vielen praktizierten Atheisten. Denn sie sagen, sie glauben nicht an Gott, sie glauben nicht an seine Herrschaft, nicht an seine Schöpfung, nicht an seine Regierung. Warum? Weil sie sagen, sie sehen es nicht. Sie sehen Gott nicht. Wir waren im All, Gott ist nicht da, es gibt ihn nicht. Wir können ihn nicht sehen. Wir haben den Menschen aufgemacht, Gott ist auch nicht da drin, wir können nicht sehen. Was wir nicht sehen, glauben wir nicht. Erst was wir sehen, das glauben wir. Doch die Bibel definiert Glauben etwas anders. Es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die wahr sind, aber die man nicht mit den natürlichen Augen zwangsläufig sieht. Es braucht geistliche Augen. Darum sprach Jesus, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, durch Wasser und Geist, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Diese Schau ist eine geistliche Schau. Also wenn man sich nur irdisch anschaut und nur irdisch und somit logisch beurteilt, kein Wunder, dass viele nicht an die Herrschaft Christi heute glauben. Und ist die einzige Ausweg natürlich, daran zu glauben, dass es irgendwann mal stattfinden wird, irgendwann mal soll es passieren, aber jetzt nicht. Und dann noch einmal, zum dritten Mal und damit dreimal, möchte ich euch sagen, lasst uns prüfen, von der Schrift, was Jesus über diese Endzeitlehre sagt. Ist das, was wir glauben, ist das schriftgemäß? Ist das, was wir glauben, bibelgemäß? Ist das, was wir glauben, Jesusgemäß? Ich möchte mit euch diese zwei Verse, Verse 7 bis 8, anhand von drei Punkten anschauen bzw. gliedern, damit wir eine gewisse Struktur hineinbekommen. Ich versuche, die Dinge aus dem Text zu heben, um euch zu zeigen, was Jesus uns da zu sagen hat. Der erste Punkt ist, was geschehen muss. Ich möchte mit euch nachdenken, was sagt Jesus, was geschehen muss. Dann möchte ich mit euch nachdenken, warum es geschehen muss. Warum sagt Jesus, dass es geschehen muss? Warum muss es geschehen? Und die dritte Frage, die wir nachgehen sollen, wann es geschehen muss. Also, was muss geschehen? Warum muss es geschehen? Und wann muss es geschehen? So, anhand dieser drei Fragen wollen wir diese zwei Verse anschauen und dadurch uns in das Licht des Evangeliums und das Licht der Schrift stellen und unsere eigene Position zu reflektieren und unsere eigene Position zu prüfen. Also Jesus beginnt in Vers 7, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es muss geschehen. Was geschehen muss? Jesus beginnt. Was ist der Auslöser? Da heute nicht nur hier vor Ort, sondern auch wahrscheinlich beim Stream einige dabei sind, die die Reihe der Markus-Reihe und vor allem die letzten Sonntage nicht zugehört haben. Lass mich ganz kurz erklären, was Jesus dazu geführt hat, diese Lehre zu halten und das anzusprechen, was geschehen muss. Jesus verlässt den Tempel, den falschen Ort der Anbetung, den verfluchten Ort der Anbetung. Er verlässt den Tempel, weil er entweiht worden ist, so wie in Hesekiel es prophezeit worden ist. Kapitel 8 bis 11, die Herrlichkeit Gottes verließ das Haus, weil das Haus entweiht worden ist. Als Jesus das Haus verließ, den Tempel verließ, erfüllt sich die Prophezeiung von Hesekiel. Das, was da geschieht, ist das, was Jesus tut. Jesus verlässt das Haus. Das ist Kapitel 13, Vers 1, so steigt dieser Abschnitt hinein. Und als er aus dem Tempel herausging, als er aus dem Tempel rausgeht, schauen die Jünger zurück und schauen sich diesen Tempel an, den Herodes renoviert hat, der prachtvoll dastand, von einem Heiden, von einem Nicht-Juden, von einem nicht rechtmäßigen König wurde dieser Tempel aufgebaut, somit ist es im Prinzip ein dritter Tempel gewesen. Und als sie ihn betrachten und ihn bestaunen und bewundern, verheißt Jesus und prophezeit Jesus ihnen, dieser Ort wird nicht bleiben, kein Stein bleibt auf dem anderen. Dieser verfluchte Ort, wie der Feigenbaum, wird keine Frucht mehr tragen, er wird abgerissen werden. Jesus verspricht und prophezeit das Gericht, das Ende dieses Ortes, das Ende vom Tempel, von diesem irdischen Tempel, das Ende von Jerusalem. Das löste bei den Jüngern natürlich die Frage aus, ja wann wird das sein und was sind die begleitenden Zeichen von diesem Ereignis? Und weil die Jünger so stark da fixiert waren in ihrem Endzeitverständnis und ihrem Reichsverständnis, das so stark an Israel und an den Tempel geknüpft war, war für sie natürlich die logische Konsequenz, wenn dieser Tempel abgerissen wird, dann ab dann ist das Ende der Zeit da. Dann muss eine neue Schöpfung beginnen, da muss eine neue Zeit beginnen. Darum sprachen sie in Matthäus 24, und was ist das Ende und wann ist das Ende und die Vollendung des Zeitalters? Sie dachten, wenn dieser Tempel abgerissen wird, ist das jetzige Zeitalter vorbei und dann muss das neue Zeitalter, die neue Schöpfung beginnen. Und das ist der Grund für die Endzeitlehre. Bevor Jesus ihnen sagt, wie der Tempel zerstört wird und mit welchen Begleiterscheinungen das stattfinden wird, ab Vers 14 wird er sehr explizit darüber reden, sagt er ihnen, dass wichtig ist, dass sie begreifen, dass bis dahin noch viele Dinge passieren werden. Die Zerstörung des Tempels liegt aus der Perspektive der Jünger noch in der Zukunft. Und es werden einige Ereignisse vorangehen. Und es werden auch einige Ereignisse nach der Zerstörung Jerusalems immer noch notwendig sein, die auch danach sein werden. Jesus macht deutlich, Freunde, es ist nicht so bald, wie ihr denkt. Und darum hat er das Erste gesagt. In Lukas 21 haben wir gelesen, es werden viele falsche Christus kommen und sagen, das Ende ist nahe. Jesus lehrt als Erster und sagt, lasst euch nicht verführen, das Ende ist nicht so nah, wie ihr denkt. Aus der Perspektive der Jünger ist das Ende nicht so nah, wie manche denken. Manche sagen, als Jesus den Jüngern sagt, ich komme bald, und dann ist er seit 2000 Jahren nicht gekommen, dass irgendwie stimmt da was nicht. Und Sie glauben, dass Jesus eine Nahkunft den Jüngern gelehrt hat. Das hat er nicht getan. Er hat ihnen gesagt, Freunde, es ist nicht so nah, wie ihr denkt. Es werden viele, viele Dinge vorher passieren, bis ich komme. Und so ist das der Grund und der Anlass, warum Jesus erstmal ihnen eine grobe Weltgeschichte ihnen vor Augen malt. Die müssen begreifen, es müssen noch viele Dinge passieren. Es muss noch viel passieren, bis das Ende kommt. Was noch alles passieren muss, sagt Jesus. Aber es ist noch nicht mal das Ende, was er jetzt sagt. Jünger, so schnell ist das Ende nicht, wie er denkt. Das ist die erste Lektion, die Jesus den Jüngern beibringt. So schnell ist das Ende nicht da. Und selbst wenn der Tempel zerstört sein wird, lasst euch nicht verführen, so schnell ist das Ende nicht da. Es muss noch einiges passieren. Das ist, was Jesus sehr deutlich ihnen sagt. Also, er lehrt sie als erstes, bevor er über den Tempel und seine Zerstörung redet, denn das ist die Ausgangsfrage, das ist die Ausgangssituation, sagt ihnen, was muss bevor passieren, was muss vorher passieren. Und so macht er erstmal einen groben Abriss der Weltgeschichte. Er gibt ihnen ein paar einzelne Punkte, und wir werden uns ganz kurz die gleich anschauen, und warum diese. Er entfaltet einen kurzen Überblick über die Weltgeschichte, bevor das Ende kommen wird. Sagt er, es müssen bestimmte Dinge vorher passieren. Was für bestimmte Dinge müssen passieren? 4 Gerichte, die das Ende einleiten, wird Jesus jetzt schildern. 4 Gerichte, die das Ende einleiten. Das erste Gericht habe ich mit euch den letzten Sonntag schon kurz angezeigt. Es ist das erste Gericht, das ist die Verführung. Es ist die religiöse Verführung durch viele Antichristen. Das muss vorher passieren. Das zweite ist, es ist die geopolitischen Konflikte, Kriege, Kriegsgerüchte, nationale und internationale politische Konflikte, die zu Kriegen, Auseinandersetzungen und Umwälzungen weltweit führen werden. Jesus lehrt von kriegerischen Handlungen, die passieren müssen. Dann redet er von geografischen Katastrophen. Er lehrt von Katastrophen, die die Erde betreffen. Er redet exemplarisch von Erdbeben. Wir hatten die Tage Wort und Wissen hier bei uns im Haus. Ich glaube, Dr. Martin Ernst könnte darüber einiges sagen, was das in der Vorbereitung dachte. Ich sage dazu nicht so viel, nicht, dass ich etwas Falsches sage, aber ich werde einiges dazu kurz anmerken, was das betrifft. Aber Jesus sagt, es muss vorher, die Welt wird vorher erschüttert werden, und zwar durch Erdbeben. Also geografische Umwälzungen werden vorher passieren müssen. Aber nicht nur geografische Katastrophen werden stattfinden müssen, sondern auch humanitäre Katastrophen werden da sein. Er redet hier jetzt exemplarisch von Hungersnöten. Also er skizziert 4 Gerichtshandlungen, ich sage das bewusst und erkläre es euch gleich, die an dieser Welt geschehen müssen. Und dort malt er 4 Szenarien. Wie gesagt, das erste Szenario ist, oder das erste, was passieren muss, viele religiöse Verführer werden in die Welt hinausgehen und werden hinausgehen müssen und werden viele verführen. Dazu, wie gesagt, in der letzten Predigt einige Gedanken und einige Entfaltungen, und da könnt ihr es gerne nachhören. Ich will es so zusammenfassen, dass die Schrift von Anfang an lehrt, dass von Anfang an die Gemeinde durch falsche Brüder, durch Irrlehre unterwandert war und von Anfang an angegriffen worden war, es Unkenntnis in Bezug oder Verführung in Bezug des Evangeliums, in Bezug der Göttlichkeit Jesu, der Sohnschaft Jesu, in Bezug der Errettung allein aus Gnade, nicht aus Werken. Die Gemeinde wurde angegriffen von Anfang an. Und Paulus sagt, Apostelgeschichte 20 an Ephesus, als er die Ältesten holt, sagt, ich weiß es nach meinem Abschied, sobald ich nur meinen Fuß da rausbringe, werden falsche Brüder aus eurer Mitte aufstehen. Und sie werden viele verführen, viele hinterher sich ziehen. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, in fast jedem Brief des Neuen Testaments finden wir eine Warnung auf solche falschen Irrlehrer und falsche Verführungen. Das ist etwas, was passieren muss, und das geschah von Anfang an. Und wisst ihr was? Es geschieht bis heute. Bis heute. Und ich bin erschrocken über Unmündigkeit der Kinder Gottes, die jedem und alles glauben, was so rumkursiert. Da muss einer nur den Namen Jesu aussprechen und alle sagen, ist doch gut. Wir müssen prüfen und Jesus sagt, es werden viele verführt werden. Das ist etwas, was geschehen muss. Warum muss? Dazu komme ich gleich, wenn wir darüber nachdenken, warum muss das passieren? Wir gucken uns nur ganz kurz an, was passieren wird. Das erste, religiöse Verführung. Das zweite, was Jesus sagt, was passieren wird und was passieren muss, sind die politischen Konflikte. Kriege, Kriegsgerüchte. Nationen werden sich gegeneinander erheben. Jesus spricht von politischen Konflikten und die gab es von Anfang an. Die gab es vor Jesus, die gab es in der Zeit Jesu und die gab es danach und die gibt es bis heute. Es ist absolut richtig und ich denke nicht unrealistisch zu sagen, dass die Geschichte der Welt ist eine Geschichte der Kriege. Schaut zurück von Anfang an, es ist immer eine Geschichte der Kriege. Menschen bringen sich um. Die Motive dazu sind vielfältig, aber Menschen bringen sich um. Jesus prophezeit, sagt, bevor ich komme, wird das zunehmen. Er redet von Kriegen, er redet von Kriegsgerüchten, man wird darüber hören, dass Kriege kommen werden oder dass Kriege stattfinden irgendwo oder dass Kriege geplant werden. Ich sage mal im Sinne von dem Kalten Krieg. Kriegsgerüchte und Kriege, das alles wird da sein, sagt Jesus. Alles muss passieren, das wird passieren. In der Vorbereitung, ich muss ehrlich zugeben, mein Interesse an der Geschichte ist recht spät gewachsen. Während meiner Ausbildungszeit, das ist auch schon einige Jahre her, saß ich im Geschichtsunterricht und dann merkte ich zum ersten Mal, dass es interessant ist. Da merkte ich zum ersten Mal, was in der Welt wirklich passiert ist. Ich hatte vorher keine Ahnung. Ab diesem Moment musste ich einiges nachholen, einiges nachholen über die Geschichte dieser Welt. Und das, was aber permanent deutlich und vor Augen ist, es ist die Geschichte der Kriege. Die Weltgeschichte ist eine Geschichte der Kriege. Ich möchte, wenn man da sich nur ein bisschen vertieft, wenn man sich einen Überblick verschafft, ist für mich die ernüchternde Sicht, und die Frage, die sich stellt, warum gibt es überhaupt Menschen noch? Wie kann es sein, dass Menschen überhaupt existieren? Anbetracht der Fülle an Kriegen und an Fülle an Toten, die diese Kriege mit sich gebracht haben, ist die Frage, warum gibt es überhaupt Menschen noch? Ich gebe euch einen kleinen Überblick nur. Ich steige jetzt bewusst im Jahr 1200 ein. Warum ich vorher nicht einsteige, das kommt in den nächsten Predigen, wenn wir uns die Geschichte, die Zerstörung Jerusalems und die begleitende Geschichte uns anschauen. Was es bedeutet, dass dieser Ort verwüstet wird, bis die Zeit der Nation vorbei ist. Dann werden wir uns all das anschauen, was seit der Zerstörung Jerusalems und den Kriegen mit sich gebracht hatte. Darum steige ich euch bewusst, ich gebe euch nur ganz kurz ein Gespür. Vielleicht wisst ihr das schon, vielleicht wisst ihr es schon auch besser als ich. Die Eroberungszüge von den Mongolen, 1206 bis 1227. Wisst ihr, wie viel circa Millionen Menschen das Leben kostete? 40 Millionen Menschen starben. 1492 bis 1499, europäische Kolonisierung. Ihr merkt schon, da muss jetzt ein Doktor hier vorne sprechen. Südamerika und Nordamerika, ihr wisst, von was ich rede? 20 Millionen Menschen kostete diese Kolonisierung, ja, so ungefähr, kostet das Leben. 1500 bis 1870, atlantischer Sklavenhandel, 80 Millionen Menschen kostete das Leben. 1618 bis 1644, Eroberung Chinas durch die Manchu-Dynastie, 25 Millionen Menschen. 1803 bis 1815, nee, vorher, Entschuldigung, 1816 bis 1848, 30-jähriger Krieg in Europa, 7 Millionen. 1600, genau. Ich lese 16, sage 18. Meine Geschwister wissen, dass ich mit Zahlen es nicht so drauf habe. Und Fremdwörtern. 1803 bis 1815, Napoleonkriege. Wie viel? 4 Millionen. 1850 bis 1846, Taiping-Rebellen in China, 20 Millionen Tote. 1914 bis 1918, jetzt kommen wir langsam in die Gegend, da können wir uns erinnern, der Erste Weltkrieg. Wie viele Millionen Tote? 15 Millionen Tote. 1917 bis 1922 der Bürgerkrieg in Russland. Das ist so mein Hintergrund. Wie viele Millionen Tote beim Bürgerkrieg? 9 Millionen Tote. Aber jetzt hört mal. 1924 bis 1953 das Terrorregime unter Josef Stalin. 20 Millionen. 1939 bis 1945. Jetzt spätestens da habe ich die meisten. Der Zweite Weltkrieg. Wie viele Tote? Circa 50 Millionen Tote. Und ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alle Kriege. Und damit war es noch nicht vorbei, gell? Allein in unserer Zeit, allein in meiner Zeit, meiner Lebenszeit. Wie viele Kriege, von wie vielen Kriegen haben wir schon gehört? Von wie vielen Kriegsgerüchten haben wir schon gehört? Wie viele Kriege werden heute geführt, weltweit? Wie viele Millionen von Menschen sterben heute weltweit? Freunde, muss das noch passieren? Von Anfang an, schon zur Zeit Jesu, ist das Kennzeichen des Römischen Reiches ist was? Kriege, ob Eroberungs- oder Verteidigungskriege. Ist das erst ein Endzeitszenario in der sogenannten 70. Jahrwoche, wo die große Trübsal, also wenn ich das euch vorlese, diese Zahl, ist das eine Trübsal oder eine große Trübsal? Also ich finde, es ist sehr groß. Wie viele Millionen von Menschen, und das sind nur Zahlen, wir haben nicht die Schicksale vor Augen, wir haben nicht die Situationen, unter welchen Umständen die gestorben sind. Auch selbst heute, wir gucken das Nachrichten und lesen das im Internet, ja da Syrien, Iran, Irak, egal wo, wir lesen Ukraine, Konflikte, das sind ja alles, die uns ja noch, da sterben Menschen, wir haben nicht. Ich glaube, wenn wir nur einen Blick oder einen Schritt in diese Kriegsszenarien tun würden, würden wir merken, was das für eine Bedrängnis ist, was es für uns kostet würde. Da würden wir ganz anders dann empfinden und ganz anders davon reden. Was ich damit sagen will, die Verführungen sind nicht erst am Ende der Zeit, sie waren von Anfang da und bleiben bis zum Ende und werden immer schlimmer. Die Kriege, das ist nicht erst am Ende, sie waren von Anfang an da und werden bleiben bis zum Ende und werden immer schlimmer. Allein unter der Tatsache, dass die Bevölkerung einfach größer ist und deswegen auch mehr Tote einfach gibt. Aber damit noch nicht alles. Jesus sagt noch, was passieren muss. Er redet von geografischen Katastrophen. Und wie gesagt, an dieser Stelle könnte man einen Exkurs mit den Experten machen. Ich will es dabei belassen, um zu sagen, dass ich davon überzeugt bin, auch aus dem Kontext der Parallelberichten und den Dingen, die ich heute euch noch kurz zeigen möchte, dass Jesus etwas herausgreift, was exemplarisch für die Veränderung, geografische Veränderung dieser Welt steht. Und das sind Erdbeben. Die Welt verändert sich. Und da können die ganzen Leugner der Veränderung sich nicht dagegen wehren, obwohl das geleugnet wird, ob das jetzt das Leugnen von Klimawandel und wie auch immer. Aber die Welt verändert sich, diese Welt verändert sich. Und die Erdbeben, die schwere Katastrophen auslösen, die schwere Umwälzungen in dieser Welt auslösen und schwere Folgen mit sich bringen, Leid in dieser Welt mit sich bringen, die sind permanent da und die sind nicht nur in der heutigen Zeit, sondern sie waren von Anfang an da. Sie waren von Anfang an da. Jesus redet von Erdbeben und schon Josephus, der römisch-jüdische Geschichtsschreiber, der im Verlauf unserer Reihe noch ein, zwei Mal ich ihn zitieren werde und auf ein paar Dinge hinweisen werde, der berichtet schon 60 nach Christus von einem Erdbeben, das er sagt, bis dahin so noch nie wahrgenommen worden war. Er spricht aus seiner Sicht, aus seiner Weltsicht von einem riesen Erdbeben. 61 nach Christus erschütterte das Erdbeben Kleinasien. 67 nach Christus Rom. 76 nach Christus Zypern. 79 nach Christus die Stadt Pompeji. Das ist so, den Film habe ich gesehen. Und die Zerstörung der Stadt. Und das ist jetzt nur, ich greife jetzt nur ein, zwei Zahlen und Ereignisse raus. Bewusst in der Zeit, Jesus hat verheißen und es war da. Und es war nicht nur da, es ist da. In meiner Zeit, in meiner Lebenszeit, weiß ich von einigen solchen Erdbeben, die Städte zerstört haben, die Katastrophen. Ich erinnere mich vor kurzem in Italien, oder? was für eine Katastrophe stattgefunden. Denken wir an, wie heißt das, an Japan, mit dem Atomkraftwerkunglück, all das. Erdbeben, das sind Folgen von Erdbeben gewesen, die Tsunamis auslösen und ganze Städte vernichten, Menschen sterben, Katastrophen auslösen. All die Ereignisse, die auf dieser Erde stattfinden. Aber schaut mal, was Jesus sagt. Ich will auf euch etwas hinweisen. Schaut mal, wenn er sagt, Vers 8, denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Was sagt Jesus? Die werden da sein, und zwar an verschiedenen Orten. Es müssen gar nicht die Steigerung der Erdbeben sein. Übrigens, er redet auch gar nicht in diesem Text, und das wird sich immer steigern. Er sagt, es werden sie geben, und zwar an verschiedenen Orten. Überall wird es sie geben. Gucken wir zurück. Die Prophezeiung Jesu findet statt. Bis heute finden diese Ereignisse statt. Muss das erst noch in der Zukunft passieren? Nee. Beginnt von Anfang an, wie es Jesus prophezeit hat. Noch eins, was passieren muss. Er spricht nicht nur von geografischen Katastrophen. Jesus sagt, was noch passieren muss. Er spricht von humanitären Katastrophen. Und damit auch exemplarisch, wie bei den geografischen Katastrophen, er die Erdbeben herausnimmt, um das zu beschreiben, so nimmt er unter den humanitären Katastrophen die Hungersnöte heraus. Das ist die nächste Katastrophe. Auch das ist beispielhaft. Wir können in Lukas Kapitel 21, Vers 11 lesen. Vielleicht machen wir das. Ja, heute ein bisschen noch zu wenig in der Bibel geblättert. Von daher lasst uns das mal tun. Lukas 21, Vers 11. Jesus sagt, und es werden große Erdbeben sein, an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Also Lukas bringt uns etwas mehr. Also das heißt, Markus hat da auch selektiv etwas rausgenommen, wie er das gerne tun, um bestimmte Dinge zu betonen. Also Lukas spricht im Zusammenhang von Hungersnöten und Seuchen. Das heißt, hier redet er von humanitären Katastrophen. Das natürlich Kriege, die politische Lage, die Habsucht und Lieblosigkeit dieser Welt, dass natürlich die geografischen Veränderungen all das mit sich bringen, nämlich Hungersnöte und Seuchen, ist logisch. Aber Jesus redet und er sagt, es wird auch humanitäre, soziale Katastrophen geben. Menschen werden darunter leiden, unter Hungersnöten. Menschen werden darunter leiden, unter Seuchen. Ich weiß, an was ihr sofort alle denkt. Wir leben in so einer Zeit, gell? Da müssen wir jetzt nicht in die Geschichte zurück. Der Grund, warum so wenige heute da sind, nur das Team, mit dem wir heute dienen darf, ist, dem Corona, der Pandemie zu verdanken. Jesus hat das vorhergesagt. Jesus hat das alles vorhergesagt. Aber wisst ihr was? Als Jesus das vorausgesagt hat, unmittelbar danach, Apostelgeschichte, lesen wir von der ersten Hungersnot, Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 18, prophezeit ein Prophet und sagt, dass eine große Hungersnot zu der Zeit Tiberius über den ganzen Erdkreis sein wird. Das heißt, in der Zeit der Apostel gab es schon die erste große weltweite Hungersnot, dass die Gemeinde untereinander Geld gesammelt haben für die Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel. Die Katastrophen, die Hungersnöte, all das, die Seuchen waren von Anfang an da. Und wisst ihr was? Sie werden bleiben bis zum Schluss. Was ich damit euch deutlich machen möchte, Freunde, Jesus beschreibt hier kein Endzeitszenario in der 70. Jahrwoche. Er beschreibt nicht, dass am Ende irgendwas Furchtbares passieren wird und dann all das, was dann eben in diese 70. Jahrwoche, in die 7 Jahre hineingelegt wird. Jesus beschreibt etwas, was von Anfang an bis zum Ende der Zeit sein wird. Und warum sage ich euch das? Ich bin nicht der beste Geschichtslehrer, aber warum ich euch sage? Ich sage, Guckt mal zurück. Hat Jesus es vorausgesagt? Ist es geschehen? Ja. Ist er glaubwürdig? Ja. Das ist, was Jesus über die Endzeit lehrte. Noch nicht alles, aber das ist, was er lehrte. Er lehrte, dass all diese Dinge, die Bedrängnisse und die großen Bedrängnisse, die ganze Zeit umspannen und nicht erst am Ende der Zeit eskalieren oder da sein werden, sondern die sind permanent da. Die sind permanent da. Der erste Punkt ist geschafft, die nächsten muss ich, da muss ich Gas geben. Warum muss das geschehen? Jesus hat gesagt, was geschehen muss. Er hat gesagt, es muss geschehen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, die zweite Punkt, warum muss das geschehen? Mit der ersten Frage wollte ich euch damit ein Prüfkriterium geben, um zu zeigen, wir können dann prüfen, ob unser Endzeit-Szenario vom Ende der Dinge mit dem übereinstimmt ist, was Jesus lehrte. Und das zweite ist genau, soll auch dazu beitragen, was hat Jesus gelernt? Warum müssen diese Dinge passieren? Geht mit mir wieder zurück in Markus-Text. Was sagt er? Ich lese nochmal ab Vers 7. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, erschreckt nicht. Das überliest man schier. Aber was sagt Jesus? Erschreckt nicht. Warum? Warum sollen wir nicht erschrecken? Es muss geschehen. Also wir sollen nicht erschrecken. Warum? Es muss passieren. Wie viel von uns Christen glauben, dass es passieren muss? Andersrum, wie viel von uns Christen haben Panik von der Zukunft? Haben Angst von den Ereignissen dieser Welt, wenn sie das lesen? Kriege, politische Umwälzungen, geografische Umwälzungen, humanitäre Umwälzungen, Katastrophen, all. Wie oft muss ich in der Seelsorge mit Menschen darüber reden und ihnen sagen, sie brauchen keine Angst zu haben. Sie fürchten. Weil sie diese Endzeit-Apokalypsen im Kopf haben und die Herrschaft, die böse, vernichtende Herrschaft eines Antichristen und sie haben Angst vor der Zukunft. Sie haben Angst vor diesen Dingen und wenn diese Dinge in diese Welt hineinbrechen, sie kriegen Panik und Angst, wie in unserer heutigen Zeit. Gerade da sollten Christen wach sein und wer sein, die keine Angst haben. Sie sollten sich nicht fürchten, denn sie sollten mehr wissen, als die Welt weiß. Und was sollten wir wissen? Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht. Warum? Es muss passieren. Warum ist das ein Grund des Nicht-Fürchtens? Ich möchte euch kurz zeigen und das sagen. Weil wer macht all diese Dinge? Warum muss es passieren? Ja, weil der Teufel so viel Macht hat, weil der Teufel das alles hier tut und wir hilflos dem alles ausgeliefert sind, all diesen Plagen. Jesus sagt, es muss passieren. Warum? Weil es das Handeln Gottes ist, weil es sein Handeln ist. Dieses Muss, ich gehe dem jetzt nicht von der Schrift nach, aber ich könnte euch wirklich zahlreiche Stellen zeigen, wo es immer darum geht, wenn ihr sagt, ich muss es tun, der Sohn des Menschen muss, dann heißt es ist der Ratschluss Gottes, es ist der Plan Gottes. Es müssen Parteien unter euch geschehen, es muss Versuchung in dieser Welt geschehen, Matthäus 18, 1. Korinther 11, überall, es muss passieren. Warum? Weil es der Wille Gottes ist. Es hat einen Zweck, es verfolgt ein Ziel. Gott verfolgt dadurch ein Ziel. Warum müssen diese Dinge passieren? Bevor das Ende kommt, warum müssen diese Dinge passieren? Warum sagt es Jesus? Man könnte sagen, Jesus ist gestorben, auferstanden, zack, holt die Gemeinde zu sich, fertig. Und Jesus sagt, nein, Freunde, das Ende kommt nicht, weil es muss noch vieles passieren. Warum müssen diese Dinge passieren? Und ich möchte euch sagen, weil für diese Welt kein optimistischer Blick mehr ist. Diese Welt wird nicht reformiert, diese Welt wird nicht transformiert, diese Welt wird nicht gerettet. Wisst ihr, was passieren muss? Diese Welt muss gerichtet werden. Sie muss vernichtet werden. Denn das Alte wird vergehen, wird aufgelöst werden. Das Muss ist ein Gericht, Handeln Gottes. Ich will an dieser Stelle schon so viel sagen, damit ich im Eifer es nicht vergesse. Wer meint, wenn er die Augen aufmacht und all die Katastrophen sieht und sagt, der Teufel regiert, der Satan regiert, nicht Jesus. Wisst ihr, was er damit sagt? Wisst ihr, was er abspricht? Wem er was abspricht? Die Herrschaft Gottes. Er schiebt dem Satan das zu, was Gott tut. Ich finde, das hat schon eine Tragweite. Das ist schon anmaßend. Nein, es ist schon gefährlich, zu sagen, etwas, was Gott tut, der Satan tut's. Jesus tut etwas und dann sagt man, das macht er mit dem Beelzebul, gell? Das ist Lästerung. Freunde, das ist Lästerung. Das ist kein einfach ein theologischer Standpunkt. Das ist nicht einfach eine Endzeitlehre. Das hat Auswirkungen, ob wir Jesus verherrlichen oder nicht. ob wir ihn groß machen oder nicht. Oder ob wir ihn so klein machen, auf den Thron Gottes setzen und sagen, jetzt wartet er halt, irgendwann mal darf er all das tun, aber jetzt nicht. Das macht Jesus nicht groß, das verherrlicht Jesus nicht. Jesus sagt, es muss passieren, weil es im Willen Gottes ist. Ich will euch das kurz belegen. Darf ich euch mit mir in Hesekiel zu gehen? Hesekiel, wenn ihr Kapitel 12 aufschlagt, ab da steigen wir ganz kurz hinein. Wirklich, ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. Die ersten Kapitel 8 bis 11 haben wir in der fortlaufenden Reihe am Anfang schon angeschaut. Da sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt. Und wir haben die Parallelen zu Jesus da gesehen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich konnte euch da hineinnehmen. Dass das, was da verheißen ist, bei Jesus parallel läuft. Und Kapitel 11, Vers 23 sehen wir das Endgültige. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Das ist der Ölberg, richtig? So, wo sind wir in der Endzeitlehre? Auf dem Ölberg. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi ist jetzt da. Und jetzt lehrt Jesus, was passieren wird, was kommen wird. All die Gerichte. Und da sind wir mitten Kapitel 12 im Hesekiel. Schaut mal, Kapitel 12, ich lese euch ab Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, so Menschensohn, du wohnst mitten in deinem widerspenstigen Haus, bei solchen, die Augen haben zu sehen und doch nicht sehen und Ohren haben zu hören und doch nicht hören. Kommt euch das bekannt vor? Das ist das, was Jesus über diese Generation gesagt hat. Augen haben sie und sehen sie nicht, Ohren haben sie und hören sie nicht. Ich bin da, die Herrlichkeit Gottes ist da und sie sehen sie nicht. Ich spreche ihnen Dinge, sie hören nicht. Warum? Weil Jesus selbst gesagt, mein Wort ist Geist. Darum können sie mich nicht sehen, darum können sie mich nicht hören. Sie sehen nicht die Herrschaft, sie sehen nicht das Reich, sie sehen nicht den Messias. Sie können es nicht sehen. Sie haben zwar Augen, sie haben zwar Ohren, sie sind nicht in der Lage, das zu sehen, was vor ihrer eigenen Nase passiert. Wie heute. Sie sind nicht in der Lage, viele Christen, sogenannte Christen, sind nicht in der Lage zu sehen, was vor ihren Augen passiert. Weil sie keine geistlichen Augen haben, keine geistlichen Ohren haben. Sie haben nur Augen für diese Welt. Sie haben Augen nur für diese Katastrophen. Und darum kriegen sie Panik. Und denken, ihr Leben ist vorbei. Ihr Wohlstand ist vorbei. Schaut mal, geht mal mit Kapitel 12, 21. Ja, Entschuldigung, 12, ich habe, nein, 21, ich Vers, nicht Kapitel. Wenn ihr mit mir einen Sprung macht, innerhalb Kapitel 12, in Vers 21, das Wort des Herrn geschieht noch einmal zum Hesekiel. Er soll noch einmal etwas sagen, Vers 21. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israel habt, in dem ihr sagt, diese Tage ziehen sich in die Länge und jede Vision geht verloren. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Das trifft uns gar nicht alles. Das ist gar nicht für uns bestimmt. Gott hat Dinge gesagt, aber die passieren nicht. Ach, die passieren irgendwann mal in der Zukunft. Das betrifft uns ja alles gar nicht. Schaut mal Vers 26. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, siehe, das Haus Israel sagt, die Vision, die da schaut, geschieht auf viel spätere Tage hinaus. Und auf ferne Zeit hinweis, sagt er. Wisst ihr, was sie sagen? Die Endzeitpropheten zur Zeit Hesekiels? Das betrifft uns alles gar nicht. Kommt euch das bekannt vor? Das ist alles viel später. Alles in der 70. Jahrwoche. Da sind wir gar nicht alle da. Genau das Gleiche. Darum sagt Jesus, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Und wisst ihr, warum? Kapitel 13, ich gebe euch nur einen kleinen Durchmarsch durch diesen wichtigen Brief. Der Grund ist folgendes, Kapitel 13, Vers 1, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, weissage über die Propheten Israels, die da weissagen und sagen zu denen, die aus ihren eigenen Herzen weissagen, hört das Wort des Herrn. Sie sagen nicht, was Gott will, sie sagen nicht den Ratschluss des Gottes, sondern was sie gerne hätten. Ich habe euch das schon mal gesagt, der größte Teil der Christenheit glaubt an die Vorentrückung, nicht weil es biblisch ist, sondern weil sie Angst haben. Und darum glauben sie das. Und die Propheten reden nach ihren Ohren und sagen, ja, ich werde das alles nicht erleben, alles für eine Zukunft. Was glaubt ihr, welche Theorie, Endzeittheorie man lieber mag? Ist doch selbstverständlich. Wenn mir jemand sagt, das wird dich nicht treffen. Herzlich willkommen. Willst du unser Pastor werden? Wisst ihr, was sie sagen? Friede, Friede. Guckt mal in Kapitel 13, Vers 10. Deshalb, ja, deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen, Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut eine Wand, sie bestreichen sie mit Tünche. Sie sagen den Tüncher, sage zu den Tüncherstreichern. Kommt euch das bekannt vor? Was hat Jesus über die schriftgelehrten Pharisäer gesagt? Wer sind sie? Getünchte Gräber. Sie das Innere, das Tote, drüber tünchen und sagen, weiß, schön, lebendig. Das ist es. Es läuft parallel zu unserer Endzeitlehre, zu dem Kontext vom Markus-Evangelium. Das ist der Grund. Und wisst ihr, was die Folge ist? Und jetzt Kapitel 14. Jetzt ist es schockierend. Wisst ihr, was jetzt in Kapitel 14 kommt? Ab Vers 12. Ich muss ein paar Dinge zwischendurch auslassen. Schaut mal ab Vers 12. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn. Wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, bevor ich weiterlese, wenn ein Land gegen mich sündigt, und zwar, wisst ihr was, nicht ohne Grund, nicht nur Israel, irgendein Land gegen mich sündigt. Exemplarisch wird uns das jetzt an Israel offenbart. Aber Gott sagt, wenn ein Land gegen mich sündigt, wisst ihr, was dann passiert? Jetzt liest mit mir. Und ich meine Hand gegen es ausstrecke. Und ihm den Stab des Brotes zerbreche und Hunger hineinsende und aus den Menschen und Vieh ausrotte. Und diese drei Männer wären in seiner Mitte, Noah, Daniel und Hiob. Es würde um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Oder wenn ich böse Tiere in das Land durchstreifen lasse, sodass sie es entvölkern und es zur Öde wird, weil wegen der Tiere niemand hindurchzieht, wären diese drei Männer in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, so würden weder Söhne noch Töchter retten, sie allein würden gerettet, das Land aber würde zu einer Öde werden. Oder wenn ich das Schwert über jenes Land kommen lasse und spreche, Schwert fahre durch das Land und aus ihm Menschen und Vieh ausrotte, und diese drei Männer wären in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden gerettet werden. Oder wenn ich die Pest eines Landes sende und meinen Grimm in Blut es ausgieße, um Menschen und Vieh auszurotten, und Noah und Daniel und Hiob wären in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, sie würden weder Sohn noch Tochter retten, sie würden um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele retten. Habt ihr gezählt? Wie oft? Was? Gesehen, was Gott sagt? Vier Gerichte spricht er an. Und er sagt, wenn ein Land gegen mich sündigt, wer wird dieses Land richten? Wer macht es? Wer schickt das aus? Hunger, böse Tiere, Schwert und Pest. Vier Gerichte. Wer macht's? Gott. Der Grund von Hungersnöten, der Grund von öden Ländern, der Grund von Kriegen, der Grund von Pest und Seuchen. Wer macht das? Wer tut das? Was sagt die Schrift? Der Teufel? Freunde, was sagt die Schrift? Jetzt liest man mit 4,21, deutlicher geht es nicht. Denn so spricht der Herr. Ja, wenn ich nun meine vier bösen Gerichte, Schwert und Hunger und böse Tiere und Pest, gegen Jerusalem entsende, um aus ihm Menschen und Vieh auszurotten. Wer macht das? Es ist der Herr. Und was ist es? Es ist sein Gericht. Freunde, es ist Gericht, Handeln Gottes. Und wir sagen, Gott regiert nicht, der Teufel regiert. Wir sehen eine Katastrophe, oh, der Teufel regiert. Wir sehen eine Plage, oh, der Teufel regiert. Und die Menschen sagen, ja, wo ist Gott? Wie kann Gott das alles zulassen? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Tsunamis, Erdbeben, Kriege, Seuchen, Plagen, Corona. Was ist das für ein Gott? Ein strafender Gott, ein richtender Gott, ein heiliger Gott, der zu seinem Volk und zu den Menschen redet, 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 früh morgens sich aufmacht er zu den Menschen kam, ihnen bat, Buße zu tun, damit sie nicht unter das Gericht kommen. Und was machen sie? Sie drehen ihren Rücken zu und sagen, nö, das gilt uns nicht. Wir sind gut, wir sind tünch, wir sind sauber, wir sind rein. Und wenden sich ab von ihm, entheiligen seinen Namen, entheiligen seinen Ort, den Ort der Anbetung, entheiligen diese Welt. Und was macht Gott? Er schickt Strafgerichte. Interessanterweise sagt er, meine vier bösen Gerichte. Warum vier? Warum vier? Für was steht die Zahl vier? Für die Himmelsrichtungen, für die Jahreszahl. Vier ist das, die Zahl für die Erde, für diese Schöpfung. Die Zahl drei ist für Gott. Deswegen hat Gott diese Erde an wie vielen Tagen geschaffen? Sieben. Vier plus drei. Das ist die Schöpfung Gottes, die irdische Schöpfung Gottes. Wenn Gott die Welt richtet, die Erde richtet, wisst ihr, wie viele Gerichte er über diese Erde schickt? Vier. Wie viele Gerichte habe ich euch gerade vorgelesen, Markus Evangelium? Als Jesus sagt, es muss passieren, wie viele Gerichte zeigt Markus uns? Vier. Warum? Er sagt, damit richtet Gott die Welt. Es ist Gericht, es muss passieren. Warum? Weil das die Konsequenz, die Verwerfung des Messias ist. Weil es die Konsequenz, die Verwerfung des Wortes Gottes ist. Weil ein Land gegen mich sündigt, sage ich euch, ich schicke Schwert. Ich schicke Plagen. Und nur nebenbei, hier geht es nicht um eine chronologische Reihenfolge. Die Bibel gibt uns keine, allein in Hesekiel merken wir, da beginnt Hesekiel mit Hunger. Und als Gott zusammen eine Zusammenfassung macht, beginnt er mit Schwert. Hier geht es nicht um, was kommt zuerst, was kommt danach. Nein, es geht nicht um eine chronologische Abläufe von Ereignis. Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das sind die Plagen, die über die Welt ergehen. Es ist das Gericht Handeln Gottes. Und wenn diese Plagen über diese Welt ergehen, darf ich euch sagen, wenn wir von Kriegen hören, wenn wir von politischen Umwälzungen hören, wenn wir von Erdbeben hören, wenn wir von Pandemien hören, was muss der Mensch eigentlich tun? Was sollte er tun? Buße tun. Denn das ist die Folge der Rebellion der Menschheit gegen Gott. Auf die Knie fallen. Und was sagt uns die Schrift aber? Und als all diese Plagen über die Welt kamen, taten sie nicht Buße, sondern beteten weiter ihre Götzen an, ihre goldenen und ihre silbernen. Sie sehen nicht, sie sagen, wo ist Gott? Das ist Gott. Darum tun sie nicht Buße. Sie sehen, oh, das ist Teufel. Weil niemand es wagt und weil niemand es sagt, und weil niemand das verkündigt, dass kein Friede, sondern Gericht ist, geschieht keine Buße und keine Umkehr. Weil alles in ein Friedensreich viel später in die Zukunft gelegt wird, wird nicht gesagt, dass Jesus gerade alle seine Feinde unter seine Füße bringt. Denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gebracht hat. Psalm 110, 1. Korinther 15. Wisst ihr, in was für eine Zeit wir leben? Wir leben in der Zeit, in der Jesus an dieser Welt das Gericht ausübt. Das ist, was wir sehen. Wisst ihr, was aber nicht viele sehen? Was zu gleicher Zeit passiert und wahr ist, dass Jesus zu gleicher Zeit aber ein Friedensreich aufrichtet. Aber das ist nicht von dieser Welt, denn das ist ein geistliches Reich. Und darum, wenn man das nicht unterscheidet, sagt man, ja, wo ist Jesus? Man sieht nur das und sagt, das kann nicht Friedensreich sein. Dieses Friedensreich ist nicht von dieser Welt, das Jesus gerade jetzt aufrichtet, indem er Menschen aus dieser Welt rettet. Ich möchte euch das mit ein, zwei Belegen kurz zeigen. Das Erste, wir gehen wieder zurück zu unserem Psalm, der uns permanent begleitet, Psalm 110. Und wenn wir die Reihe durch haben, glaube ich, haben wir auch alle Verse mal angeschaut in diesem Psalm. Psalm 110 noch einmal. Ich möchte euch das noch kurz deutlich machen. Psalm 110. Ich lese ab Vers 1. Spruch des Herrn für meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Wir haben gesehen, dass Jesus bei den schriftgelehrten Pharisäern diesen Psalm zitiert und sagt, wie kann der Sohn Davids Sohn Gottes sein? So, da geht es um die Göttlichkeit Jesu. Damit hat er die Schriftgelehrten ihrer Unwissenheit überführt und seine Göttlichkeit damit zu zeigen. Das haben wir uns angeschaut. Schaut mal Vers 2. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Schaut mal, nicht herrsche, nachdem alle Feinde weg sind. Nicht herrsche, wenn Gott alle Feinde weggemacht hat. Nein, der Messias soll herrschen, wenn die Feinde da sind, inmitten der Feinde. Bring sie unter deine Herrschaft. Schlage sie mit deinem eisernen Stab. Richte sie. Vernichte sie. Und jetzt schaut mal, Vers 3. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, es wird ihn nicht gereuen. Du bist der Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Für das Volk Gottes ist das was? Die schönste Zeit. Für das Volk Gottes bedeutet was? Willigkeit. Sie erkennen seine Herrschaft, sie preisen ihn, sie stellen sich drunter, sie demütigen, sie tun Buße. Warum? Weil er ihr Hohepriester ist. Das heißt, Vergebung der Schuld. Der König, der für mich auch zugleich der Hohepriester ist. Das ist er für die Gemeinde. Aber schaut mal, was er für die Welt ist. Vers 5. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Wenn man das, die geistliche Wahrheit, nicht begreift, kann man diesen Psalm nicht verstehen. Dann denkt man, was ist jetzt zwischen Versen 2 bis 4 und Verse 5 passiert? Das sind nicht verschiedene Zeitalter, in dem das ist ja das Friedensreich, das tausendjährige Reich später, das ist Vers 5. Nein, Freunde, es ist zu gleicher Zeit. Für die einen ist es eine Zeit, an dem das Volk Gottes wohlgefällig oder willig ist. Auf der anderen Seite aber für die Welt ist es Gericht. Deswegen sagt Jesus, er bricht Frieden. Für wen? Für die Seinen. Aber was bringt er auch? Was hat er auch gesagt? Schwert, richtig? Und dann denken Leute, ja, das passt ja nicht. Wie, Schwert oder Frieden? Weil wir das nicht unterscheiden. Für wen bringt das Schwert? Für wen bringt der Frieden? Darf ich euch noch an zwei Sachen euch erinnern und den Rest für die nächste Predigt belassen? Was ist der gesellschaftliche Verfall? Wenn diese Welt all die Ordnungen Gottes, die er geschaffen hat, zum Beispiel wer heiraten soll, wer nicht heiraten soll, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Warum gibt die Welt es auf und hält es für lieblos, wenn man da dagegen redet, wenn man sagt, das ist nicht, was Gott will? Was ist die Folge, warum herrscht so eine Lieblosigkeit in dieser Welt? Warum ist jeder sich selbst der Nächste? Warum ist immer der Mensch, jeder an sich selbst first? Warum bringen sich Menschen um? Warum rebellieren sie? Warum üben sie all diese bösen Dinge aus? Was sagt die Schrift? In Römer Kapitel 1, Abvers 18 sagt, Gottes Zorn wird offenbart gegen die Ungerechtigkeit der Menschen. Und wisst ihr warum? Weil dreimal in diesem Abschnitt sagt Gott, weil er sie dahin gibt. Und zwar was? In ihre Überlegungen, in ihren verworrenen Sinn, in ihre Unreinheit, in ihre Begierden. Der Grund, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Wisst ihr, warum das ist? Weil Gott sie dahin gibt, weil Gott sie sich selbst überlässt, weil Gott sie dieser Welt und sich selbst überlässt, das hat eine Folge. Die Menschen werden das tun. Ich will andersrum sagen. Warum all die Sünde, warum die Katastrophen, warum die Plagen, woher kommt es? Macht es Gott? Bei Gott ist doch keine Finsternis, ist doch ein Licht, da ist doch keine Sünde. Wie können wir sagen, dass Gott das alles tut? Schaut mal, was hat Gott gesagt? Die Sünde, Lohn ist der Tod. Wenn ihr euch umschaut, wisst ihr, was ihr seht? Die Folge von Sünde, und das ist Tod. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Da, wo Sünde ist, wisst ihr, was kommt? Tod. In jeder denklichen Form, die wir in Gerichten hier vor Augen haben. Jetzt passiert Folgendes. Gott sagt, an dem Tag, wo du stirbst, gegen mich handelst, musst du sterben. Starb der Mensch, starb Adam an dem Tag? Nee. Deswegen meine Frage, warum existieren Menschen überhaupt? Die Frage ist nicht, warum lässt Gott das zu? Die Frage ist, warum gibt es überhaupt Menschen? Und ich sage euch aus einem Grund, weil Gott in seiner Gnade die Sünde in den Tod in Schach hält und allein für uns in Christus Jesus. Wenn Gott, es herrscht ein Prinzip, wo Sünde ist, da ist Tod. Ich will andersrum sagen, wo Sünde ist, da ist Verführung. Wo Sünde ist, da ist Krieg. Wo Sünde ist, da ist Erdbeben. Wo Sünde ist, da sind Seuchen. Das ist die Folge von der Sünde. Wenn Gott seine schützende Hand zurückzieht, wisst ihr, was dann passiert? All das bricht auf. Der Grund, warum nicht alles auf einmal, nächsten Sonntag anschauen, warum immer nur ein Drittel zuerst? Ein Drittel von der Erde, ein Drittel vom Meer, ein Drittel von Wasser, warum immer nur ein Drittel? Weil Gott in seiner Gnade diese Erde noch am Leben lässt. Weil er in seiner Gnade noch das Böse in Schach hält. Weil er in seiner Gnade dem Teufel noch nicht so viel Raum gibt. Wenn er aber sagt, ich ziehe es zurück, weil sie mich nicht wollen, weil sie mich leugnen, weil sie mir den Rücken ziehen, dann zieht Gott seine gnädige Hand zurück und dann bricht es los. Dann gibt er Menschen dahin. Jetzt guckt euch unsere Zeit an. Schaut euch die Gesellschaft an. Schaut euch die Katastrophen an. Wisst ihr, was das ist? Nach einer Zeit der Erweckung, nach einer Zeit, wo so viele Menschen das Evangelium gehört haben, wo gesellschaftlich sich vieles positiv verändert hat, oder? Auf einmal guckt euch um. Wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Gott sagt, wenn das Land sich gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, sich von mir abwendet, wisst ihr, was passiert? Das ist, was heute passiert. Das ist nicht der Teufel. Das ist nicht der Satan. Das ist Christus. Das ist Christus. Das ist Gott, der herrscht. Er zieht seine Gnade zurück. Darum glaube ich, und ich werde euch das in den nächsten Predigten weiterhin ausführen, dass die Zeit der Nationen vorbei ist. Dass die Zeit der Nationen vorbei ist. Und diese Welt dem Gericht preisgegeben ist. Und wisst ihr was? Es wird nicht besser. Wer glaubt, es wird besser, der kennt die Schrift nicht. Es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Und wir denken, oh, Corona ausgestanden, es wird schlimmer. Aber wisst ihr was? Damit will ich nicht enden. Was sagte Jesus? Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Wenn der Herr es macht und es ist unser Herr, vor was sollen wir fürchten? Denn er hat die Welt überwunden. Wir werden diesen Gedanken weiter verfolgen und weiterhin unsere Endzeit-Szenarien, unser Endzeit-Denken prüfen, ob das wirklich biblisch ist, ob das wirklich die Lehre Jesu ist. Aber allein das, wie ordnen wir die Ereignisse dieser Welt ein? Und ich bitte euch, beraubt nicht Jesus und Gott die Ehre, wenn ihr das dem Satan in die Schuhe schiebt. Erkennt und anerkennt seine Herrschaft. Und gebt ihm die Ehre. Denn Gott verherrlicht sich nicht nur, indem er Menschen rettet, sondern indem er auch Menschen richtet. Denn in beiden Dingen wird er verherrlicht. In der Gnade und in dem Gericht. Denn er ist würdig. Er ist heilig. Er ist barmherzig und gnädig, aber er ist auch heilig und gerecht. Ich möchte beten.